Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich darf heute ein Interview führen mit dem Primar Kaufmann. Mein Name ist Robert Behrendt. Ich bin Leiter der Herzreha in Bad Ischlein im großen kardiovaskulären Rehabilitationszentrum. Erster Sekretär in der Gesellschaft der Ärzte und freue mich, Primar Kaufmann begrüßen zu dürfen. Vielleicht kann er zu sich ein paar Worte selber sagen. Das wäre das Vernünftigste, glaube ich.
Ja, grüß Gott an diesem wunderschönen, wie soll ich sagen, in dieser wunderschönen Osterwoche, die uns ja die Möglichkeit gibt, hinauszugehen, wo wir mehr oder weniger in Quarantäne sein müssen oder dürfen, wie immer man das auch sieht. Ich bin auch Leiter einer Rehabilitationseinrichtung der Promente Reha am Neusiedlersee für Menschen in psychischen Krisen mit Burnout, Angststörungen und Depressionen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit Ihnen heute sprechen darf.
Ja, herzlich willkommen. Thema Fake News und daraus resultierende mögliche Verschwörungstheorien. Ich habe mich ein bisschen natürlich vorbereitet und ein paar so Fake News, vor allem was in der Corona-Krise jetzt aufgekommen ist, so angeschaut. Und das ist ja wirklich lustig, ja. Weil die 5G-Sender reduzieren ja die Immunität, wird da kolportiert. Der Knoblauch hilft gegen das Coronavirus. Essiglösung in die Nasenlöcher schützt davor. Wer 10 Sekunden die Luft anhalten kann und nicht hustet, hat keine Virusinfektion. Also es gibt da wirklich ganz interessante Dinge so in diesen Fake News. Wie ist da die Sicht aus psychotherapeutischer, psychiatrischer Seite?
Ja, in Zeiten, wo die Dinge so schwer fassbar sind, und nicht nur in den Zeiten, sondern ein Virus ist schon sehr schwer fassbar, ist unsichtbar. Wir merken nicht, wenn wir ihn bekommen. Wir merken leider auch nicht, wenn wir ihn nicht bekommen, sondern wir merken ihn erst, wenn er schon eine Weile in unserem Körper ist. Spinnt sich unser Verstand meistens so wie bei einem, verzeihen Sie mir den Vergleich, wie bei einem Kind die Welt zusammen, Erklärungsmöglichkeiten. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, geben einem die Illusion, die Sache in der Hand zu haben. Also ich brauche nur die Luft anhalten, ich brauche nur den Haushaltsessig in die Nase geben und schon habe ich die Sache unter Kontrolle. Wir Menschen mögen es gar nicht, wenn wir das Gefühl haben oder den Eindruck haben, die Kontrolle zu verlieren.
Es gibt ja auch in dem Zusammenhang diesen Begriff der emotionalen Ansteckung. Das ist ja etwas, was ja oftmals, wir kennen das auch aus der Rehabilitation im Speisesaal zum Beispiel, wenn da Dinge sich plötzlich verbreiten, die ja wirklich sowas von unvernünftig sind und man wundert sich. Was ruft so diese emotionale Ansteckung beim Einzelnen hervor?
Die emotionale Ansteckung ist an sich ein völlig natürlicher und eigentlich andauernder Zustand. Wir lesen in den Gesichtern des anderen, wir lernen dadurch, dass wir die Mimik verstehen können, ganz ohne dass wir es merken. Wir müssen auch, vor allem als Kleinkinder, den anderen gut lesen können, um erkennen zu können, ob wir in Gefahr sind oder nicht. Der Mensch ist von seiner Grundstruktur, auch wenn wir es heute gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen, in erster Linie, so wie alle Lebewesen übrigens, auf der Hut. Wenn Sie in den Wald gehen, werden Sie kaum ein Tier zu Gesicht bekommen. Warum? Weil es kaum, wenn Sie es irgendwie wahrnimmt, schon davonläuft. Wir Menschen haben das aus guten Gründen nicht mehr so nötig. Das heißt, wenn wir vor allem in der Stadt unterwegs sind, erwarten wir nicht mehr, dass die Gefahr ums Eck lauert, aber trotzdem haben wir diese sozusagen diese Urmenschen-Reaktion noch immer in uns. Deswegen ist es auch so wesentlich, möglichst rasch Gefahr zu erkennen. Das ist übrigens auch der Grund von Massenpanik, die dann zwar meistens in die falsche Richtung geht, aber der Grund ist der, dass wir ganz rasch erkennen müssen, da ist Gefahr, nicht lang denken müssen, sondern reagieren, das heißt davonlaufen. Das ist ein uralter Reflex. Und das ist einer der Gründe, warum emotionale Ansteckung sehr sinnvoll und wichtig ist. Ich habe es in den letzten Tagen vor allem beobachtet, wenn ich draußen unterwegs war, dass die Menschen sehr verunsichert reinschauen. Man hat fast das Gefühl, Menschen haben den Eindruck, wenn sie einander anschauen, können sie sich schon mit dem Virus infizieren. Und mein Eindruck war auch, dass die Menschen draußen ängstlicher wirken und so, als wären sie permanent auf der Hut. Das heißt, die Situation mit dem Virus hat es in uns jetzt wachgerufen, dass wir auf der Hut sein müssen, und das zeigt sich auch in den Gesichtern der anderen, und man wird unweigerlich davon angesteckt und ist somit sofort auch besorgt. Eine der Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, ist immer der Verstand. Das heißt, übrigens auch das einzige Mittel gegen Panik ist das Einsetzen des Verstands oder bei Massenpanik. Das heißt, ich sehe, da wird mir durch einen Gesichtsausdruck zum Beispiel Gefahr gezeigt. Ich reagiere auch mit Angst, und dann, wenn ich Glück habe, denke ich, und gibt es einen Grund dafür? Und da setzen dann die Prozesse ein, wo wir uns dann auch gegen Fake News oder gegen Panik, Menschen, die es Panik verströmen, sozusagen abgrenzen können.
Das heißt mit anderen Worten, in Zeiten wie diesen, wo ja Information ganz wichtig ist, vor allem in dieser Krise, ist vor allem Professionalität gefragt, Aufklärung gefragt, gute Kommunikation gefragt. Sehe ich das richtig?
In hohem Maß. Man hat es gesehen, man mag zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stehen, wie man will. Also ich stehe positiv gegenüber, vor allem wenn man andere Sender sieht. Gewinnt die Nachricht, die gut recherchiert ist und meines Erachtens auch die gut belegt ist, wo Quellen genannt werden. Mir gibt es unheimlich viel Sicherheit, wenn ich nicht nur eine Aussage höre, sondern wenn ich auch einen Quellenbezug erfahre über die Nachricht, die ich dann auch selber recherchieren kann. Die Frage ist ja auch, wie schützt man sich gegen Fake News? Wie schütze ich mich dagegen, dass ich jetzt wirklich glaube, dass das Essig in der Nase hilft oder Luft anhalten oder dergleichen Dinge, die Sie vorher genannt haben? Ich glaube, es macht immer Sinn, mehrere Quellen zu vergleichen. Also gerade in Zeiten wie diesen, wo ich auch die Zeit dazu habe, wo die meisten Menschen ja viel zu Hause sitzen, wenn ich eine Nachricht mit einer hohen Aussagekraft haben will, dann muss ich mehrere Quellen vergleichen. Das ist immer das Klügste. Das war immer das Klügste und das ist noch immer das Klügste.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dieses Coronavirus und diese Krise zeigt auch die Grenzen der Wissenschaft auf. Und das ist, glaube ich, für die Bevölkerung was Schlimmes, weil man doch in der Wissenschaft sich immer irgendwie gebettet fühlt und wohlfühlt.
Das sehe ich ähnlich wie Sie. Wir Menschen haben so die Sehnsucht nach der Wahrheit. Und gerade wir Wissenschaftler oder sagen wir mal zumindest der Wissenschaft nahestehenden wissen, dass das so meistens nicht erzielbar ist. Man hat ein bestimmtes Wissen in Bezug auf eine ganz bestimmte Fragestellung und mehr schon nicht. Und wenn man Wissenschaftlern, meines Erachtens guten Wissenschaftlern, zuhört, dann sagen sie dies auch. Ein guter Wissenschaftler sagt, relativiert seine Wahrheit, sozusagen sein Wissen, immer und stellt es auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber es ist für viele Menschen, den Wunsch haben, es möge eine Wahrheit geben, und damit ist die Sache erledigt, ist das sicher sehr schwierig zu verkraften. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Fake News so wunderbar funktionieren, weil sie einem einfache Lösungen, die zweifellos sozusagen stimmen, in den Raum stellen.
Gibt es eigentlich Themen, die ganz speziell für Fake News geeignet sind? Fällt Ihnen da was ein?
Also gerade jetzt, die Virusgeschichte ist fast... eignet sich ideal dafür, weil man es nicht fassen kann. Ein Virus den kann man nicht mal wirklich im Mikroskop sehen. Wir wissen nicht genau, wie der in unseren Körper kommt. Es ist auch unheimlich. Er dringt durch unsere Körpergrenzen ein. Wir können uns nicht schützen. Das heißt, das aktiviert unser Bedrohungsgefühl umso mehr. Also Gefahren, die wir nicht sehen können, sind für uns die schlimmsten. Bei Kindern merkt man das, wenn es dunkel wird, kriegt man die Angst, völlig irrationale Ängste von Geistern, Gespenstern, was auch immer. Und wir Erwachsenen sind da nicht so viel anders. Wir würden es nicht zugeben, aber Dinge, die wir nicht sehen können, machen uns Angst, die aber sozusagen nachweislich bedrohlich sind. Und Fake News, aber das geht dann weniger in die Medizin, eignen sich auch besonders in der Politik, um Institutionen schlecht zu machen. um die Glaubwürdigkeit von Institutionen zu schwächen, wie man es ja in der amerikanischen Politik gesehen hat. Oder wie man auch jetzt sieht, wie Russland versucht, ganz bewusst Nachrichten zu verbreiten, die europäischen Demokratien schwächen.
Gibt es Patientenstrukturen oder Persönlichkeitsstrukturen, die ganz besonders anfällig sind für solche Fake News?
Also prinzipiell ist es jeder. Ich denke schon, dass es Menschen sind mit einer eben, wie ich vorher erwähnt habe, besonderen Sehnsucht nach der Wahrheit, also die ein besonderes Sicherheitsstreben haben. Ich denke auch, dass Menschen mit Autoritätsproblemen besonders anfällig sind für Fake News, weil sie prinzipiell Informationen, die vom Staat kommen oder von der Wissenschaft, als schon deswegen fragwürdig erachten und viel eher alles andere glauben als sozusagen etwas, was von oben kommt. Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis, einfach strukturiertere Menschen, Menschen mit wenig Bildungsgrad, die auch gar nicht genau, wie soll ich sagen, gelernt haben, zu dem richtigen Wissen zu kommen oder zu dem vergleichbaren Wissen zu kommen, die nur eine Nachrichtenquelle nutzen, die nur soziale Medien nutzen, die sind besonders dafür anfällig.
Das heißt, das Filtern seriöser und unseriöser Berichterstattung ist einmal was ganz was Entscheidendes, dass man das kann und lernt und umsetzen kann. Ja. Wie schaut es aus mit dem, dass jetzt in diesen Zeiten ja auch der Alltag verloren geht? Wie spielt das da auch rein?
Das spielt wahrscheinlich insofern, deshalb ist nur eine Vermutung hinein, weil noch viel mehr Zeit ist, dubiose Quellen, die vielleicht auch emotionalisiert Nachrichten bringen, zu nutzen. Wenn man stundenlang in diesem Dschungel der Fake News ist oder im Dschungel der Berichterstattungen, kann man sich schon noch leichter verlieren. Mhm. Und ja.
Ach, bitte.
Den Verlust der Tagesstruktur ist für viele Menschen ein Problem. Also ich habe das auch jetzt gemerkt, weil ich auch in Kurzarbeit bin, trotz meiner leitenden Position, dass das Aufrechterhalten von Ritualen ein ganz wesentlicher Teil ist, um sich auch wohlzufühlen. Also der sogenannte wienerische Schlendrian ist etwas, was einem vielleicht ein, zwei Tage gut tut und dann meistens eine Spirale nach unten nach sich zieht. Wir Menschen brauchen Rituale, wir brauchen Regelmäßigkeit, wir brauchen eigentlich auch den Kontakt mit anderen Menschen. Also der Arbeitsbereich ist der, wo wir eigentlich die meiste Zeit unserer Woche verbringen. Wir verbringen mehr Zeit mit unseren Arbeitskollegen, abgesehen von der Nachtzeit, als mit unseren Partnern, Partnerinnen und Freunden. Bei weitem mehr. Das fehlt uns. Ist also ein wesentlicher Schutzfaktor für unsere seelische Gesundheit und unser Wohlbefinden fällt jetzt für viele Menschen weg.
Leute, die solche Fake News da in die Welt setzen, die bezwecken ja was damit. Das ist, das kommt ja nicht von irgendwo, das fällt ja nicht vom Himmel runter, sondern die Leute bezwecken was damit. Was steckt da dahinter?
Ich glaube, wenn man mit Naiven anfangen, manche Menschen glauben vielleicht wirklich daran, an den Essig in der Nase und dergleichen. Und manche Menschen, wie ich vorher, ich möchte jetzt nicht besonders auf Russland Bezug nehmen, ich glaube, wenn man es auf die Politik erweitert oder auf die Geschäftswelt, bezweckt man damit, Geld zu machen. Ich kann einen Knoblauch sozusagen als das Allheilmittel anpreisen, wenn ich ein Knoblauchhändler bin, um es jetzt sehr einfach zu sagen. Wenn ich Politiker bin, kann ich es benutzen, um die Regierenden zu schwächen. Ich kann als Oppositionspartei sagen, was die Regierung verzapft, ist ein Schwachsinn. Ich brauche doch nur, ja, weiß Gott, die Grenzen schlicht machen, damit ist es erledigt. Dann möchte ich meinen politischen Gegner schwächen.
Das ist also... Steckt durchaus auch Kalkül dahinter, also nicht nur Naivität oder Spaß machen, sondern durchaus auch in manchen Bereichen wirklich Kalkül.
Ich habe mich heute auch auf das Interview vorbereitet und Sie haben ja dankenswerterweise die Frage schon in den Raum gestellt, dass Sie mir stellen wollen, über Fake News zu sprechen. Es zu einem hohen Prozentsatz verwenden das Politiker, plus Wirtschaftstreibende, also Fake News, um ihren Profit, um ihren Vorteil zu erzielen. Das ist einfach. Es war auch immer so. Also ich glaube, es gibt Fake News, seitdem es Menschen gibt. Ich versuche, Nachrichten so zu verbreiten, dass sie mir nutzen. Und das ist dann nur mehr ein kleiner Weg, die Wahrheit halt so zu dehnen, dass sie dann schon zu Essig in der Nase wird.
Wir haben ja jetzt eine sehr ausgeprägte Gesundheitskommunikation, aber auch teilweise Wissenschaftskommunikation. Der ORF versucht es sehr wissenschaftlich auch zum Teil darzustellen. Gibt es da Empfehlungen, wie man das machen sollte aus Ihrer Sicht?
Möglichst einfach. Worte finden, die wirklich von vielen Menschen verstanden werden. Möglichst auch so redlich sein, dass es nicht die absolute Wahrheit ist, sondern das Wissen in einem bestimmten Bereich. Vielleicht sogar mehrere Möglichkeiten nebeneinander stellen, dass von vornherein schon vermittelt wird, hoppala, so einfach ist es nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die gut begründet sind. Und idealerweise eine zumindest grobe Quellenangabe, dass man, wenn man möchte, sich auch wirklich selber nachorientieren kann oder zumindest den Eindruck bekommt, wenn das glaubwürdig ist, dass jemand weiß, wovon er spricht und sich auf etwas beziehen kann. Mhm.
Gut, recht herzlichen Dank für das informative und gute Gespräch aus meiner Seite, aus meiner Sicht. Ich hoffe, es holen uns nicht jetzt genug Fake News ein, wenn das öffentlich gestellt wird und die anderen sie anschauen dürfen. Und danke nochmal für das Gespräch. Und wir haben dann noch was vorbereitet, wo wir nochmal ein bisschen, nicht diskutieren, aber Sie vielleicht ein bisschen was berichten, nämlich über die psychische Gesundheit in Krisenzeiten, was ja nicht unbedeutend ist, weil ja doch diese Situation der Krisenzeit auch insofern belastend ist, weil viele Personen auf einem plötzlich kleineren Raum beieinander sind. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Vor allem in der Stadt ist das nicht unterschätzbar, im Land tun wir uns wahrscheinlich da etwas leichter. Ja, psychische Gesundheit in Krisenzeiten. Was fällt Ihnen dazu ein oder was kommt da auf?
Das, was man eigentlich immer machen könnte, ganz besonders den Blick aufs Gelingende nicht zu vergessen und ganz bewusst den Blick aufs Gelingende immer wieder zu legen. Wir Menschen neigen ich würde jetzt zu weit führen, warum, wir neigen dazu, das Haar in der Suppe zu sehen. Und gerade in Krisenzeiten kann man ganz schnell den Eindruck bekommen, als wäre das ganze Leben nur mehr eine einzige Krise. Und man vergisst dann, wie viel im Leben ja noch funktioniert. Man ist vielleicht selber gesund noch. Man hat eine nette Partnerin, die mit einem den Haushalt teilt. Man hat Kinder, die eigentlich recht fleißig ihre Hausaufgaben jetzt zu Hause machen. Man hat vielleicht ein schönes Heim. Den Blick aufs Gelingende legen, auch ganz bewusst immer wieder, das würde ich eigentlich als die wichtigste Maßnahme setzen und einen Rhythmus, einen Tagesrhythmus beizubehalten.
Was mir manchmal aufgefallen ist, auch in der Kommunikation mit Kollegen, mit Freunden, dass es doch manchmal ein Problem ist, wenn die Kinder jetzt alle daheim sind.
Ist interessant, naja, eigentlich. Das ist in der Tat. Ich bin auch in der glücklichen Lage, im Moment 3 kleine Kinder daheim zu haben, 5, 7 und 9. Und es sind wirklich interessante Herausforderungen. Es ist einerseits mal die Möglichkeit, auch als Elternteil wieder Eigenverantwortung zu übernehmen. Also nicht nur alles der Schule oder dem Kindergarten zu überantworten, die werden es schon machen, sondern plötzlich in die Verantwortung einzusteigen, wenn man plötzlich der ist, der gefragt wird, wenn man nicht weiter weiß. Ich glaube, es ist eine Herausforderung, aber eine wunderbare Möglichkeit, auch als Elternteil wieder zu wachsen und Verantwortung zu nehmen und auch Führung zu übernehmen bei den Kindern, die das ja eigentlich sehr schätzen, wenn die Eltern präsent sind und wenn die Eltern was zu sagen haben. Ich gebe aber zu, dass man auch leicht an die Grenzen kommen kann, weil wir es nicht mehr gewöhnt sind. Also wir müssen einander die Möglichkeit geben, auch wirklich Fehler machen zu dürfen. Also die Kinder, die dann eben nicht folgsam sind, die Eltern, die die Nerven verlieren dürfen. Und man sich dann am Ende des Tages oder am Ende der Woche vielleicht zusammensetzt und die Frage stellt, was ist uns gelungen? Was sind wir auch einander dankbar, was wir füreinander getan haben? Das sind Dinge, die unglaublich wirksam sind. Ich habe das sozusagen mit meinen Kindern, es sind nicht meine, es sind die Kinder meiner Partnerin, letzte Woche gemacht. Wir sind 5, 7 und 9, ich möchte das nochmal wiederholen, sind am Tisch gesessen nach einer anstrengenden Woche und haben einander die Frage gestellt, was ist uns gelungen in der Woche? Wofür sind wir auch einander dankbar? Und es hat wirklich jeder die Möglichkeit ergriffen, dem anderen zu sagen, was ihm an ihm gefallen hat und wofür man dankbar ist. Man soll sich nicht fürchten vor der Sache. Es hat nicht nur funktioniert, weil ich Psychiater bin und Psychotherapeut. Ich glaube, das wird jedem gelingen, der das probiert. Probieren Sie das. Setzen Sie sich zu Hause hin und fragen Sie einander, was ist uns gelungen in der Woche? Ich bin dir dankbar für.
Ja, danke für die Worte. Toleranz steht da sicherlich ganz, ganz vorne, die man entwickeln muss und was ja oftmals gar nicht einfach ist. Ja. Auf alle Fälle danke einmal für das nette Gespräch und ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie, alles Gute und frohe Ostern. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Wiedersehen.
Wiedersehen.